Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen, willkommen zu Kontrovers. Drei Landtagswahlen liegen seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hinter uns. Im Saarland triumphierte die SPD mit Anke Rehlinger und die CDU grämte sich. In Schleswig-Holstein bliesen die Sozialdemokraten Trübsal. Und Daniel Günther von der CDU war der Strahlemann des Abends. Gestern Nordrhein-Westfalen, die CDU unter Hendrik Wüst kann die Zugewinne der letzten Wahlen noch ausbauen. Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty unterbietet die Verluste der Landtagswahl von 2017, erzielt das schlechteste Ergebnis an Rhein-Ruhr und in Westfalen. Die Grünen fast verdreifacht, die FDP halbiert, die AfD kann sich mit Verlusten knapp im Landtag halten. Die Linke, die vor 5 Jahren knapp an der 5%-Hürde scheiterte, ist nur noch eine Splitterpartei. Schwarz-Grün oder Ampel ist nun die Frage im bevölkerungsreichsten Bundesland. Apropos Grüne, denen fehlte im Saarland eine Handvoll Stimmen. Die 4,995% reichten nicht für den Landtag in Saarbrücken. Die AfD verpasste in Kiel erstmals die Rückkehr in einen Landtag. Überhaupt bei allen Wahlen haben die Parteien am rechten und linken Rand Verluste verbucht. Die Linke blieb dreimal unterhalb der 5%-Schwelle. Und wir sollten uns auch mit den 55,5% beschäftigen. Die Wahlbeteiligung war gestern die bisher niedrigste bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, trotz der Pandemie, trotz des Krieges. Zurück zur Mitte. Welche Folgen haben Krieg und Krise für die Politik und unser Wahlverhalten? Unser Thema bis 11.30 Uhr und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322 und die Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Alexander Schwarz, Berlin. Ich glaube, ein Zurück zur Mitte sollte es nicht geben, denn dieser sogenannte Mittelweg ist eigentlich nur ein Festtag für das Durchschnittliche, für das Minimalistische, für das Abwarten ohne weitere Konsequenzen. Die Koalition ist angetreten mit dem Slogan mehr Fortschritt wagen und daran sollte sie sich halten.
Helmut Wulfsen. Die Wahlbeteiligung in NRW macht einem Angst. Mittlerweile gehen ja fast die Hälfte der Wahlbeteiligten nicht mehr zur Wahl.
Ludwig aus Friedberg, die Folgen der politischen Entscheidungen, die sind ausschlaggebend auf das gesamte Leben unserer Gesellschaft. Deshalb ist es unumgänglich, dass hier notwendige Änderungen stattfinden müssen, in Bezug auf Qualifikation und Fachwissen in der Politik.
Schröder aus Bremen. Warum zurück zur Mitte? Es gibt ja auch den Extremismus der Mitte. Die großen Parteien oder überhaupt bis auf die AfD und die Linke haben ja alle Parteien in den letzten Regierungen mitgewirkt und haben das Land runtergewirtschaftet seit Jahrzehnten.
Mirko Hasse aus Germersheim. Ich würde der These zuneigen, dass Krieg und Krise uns in unserem Wahlverhalten tendenziell eher zurück zur Mitte führen und die Ergebnisse der drei Landtagswahlen, die bisher stattgefunden haben in diesem Jahr, scheinen das ja auch zu bestätigen. Im Saarland und in Schleswig-Holstein ist die AfD aus dem Landtag geflogen und in Nordrhein-Westfalen nur knapp drin geblieben.
Schneider aus Köln. Der Krieg hat ein ganz eindeutiges Ergebnis auf unser Wahlverhalten, da Olaf Scholz in Augen der Bevölkerung keine sehr positive Figur macht und keine sehr souveräne Figur im Umgang mit der Ukraine-Krise und Russland, wurde er in den Wahlen in NRW und Schleswig-Holstein gnadenlos abgestraft.
Und Sigmund Buschmann hat uns geschrieben, die Diskussion zu den brennenden aktuellen Aufgaben bewegt sich in unserem Lande noch immer an der Oberfläche. Den politischen Kräften in den großen Parteien mangelt es am Mut, zur Aufrichtigkeit. Noch immer wird der Popanz des unablässigen Wachstums angebetet. Stattdessen sollte das Augenmerk auf den unerlässlichen Verzicht gelegt werden. Robert Lütke hat uns geschrieben, +2 und -3 Prozentpunkte sind bei 2 blassen Kandidaten in Nordrhein-Westfalen kein Beinbruch, aber ein Weckruf für Scholz. Einer seiner Minister macht es so, wie es sein sollte. Erklären schon im Prozess. Klaus Ott, bei den Grünen zeigt der offene und sehr ehrlich geführte Stil der Minister bezüglich Vor-, Nachteilen und Möglichkeiten sowohl bei der beim Klimathema als auch bei der Ukraine. Das hat dazu beigetragen, hier bei aufgeklärten Wählern Respekt und Zustimmung auch auf eine Landtagswahl auszustrahlen. Und die Mail von Ursula Lehmke: Nicht der Krieg und die Krisen beeinflussen mein Wahlverhalten, es ist deren Management, unter anderem das im Ukraine-Krieg. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind es Geheimdienstinformationen, die die Entscheidungsgrundlagen bildeten, ansonsten Vermutungen, was Russland alles tun könnte. Beides halte ich nicht für ausreichend. Einen 180-prozentigen Richtungswechsel zu legitimieren und Waffen ohne definierte Grenzlinie in ein Kriegsgebiet zu liefern. Noch ein kurzer Auf- oder Ausruf von Jürgen Friedemann, Partei der Nichtwähler, deutlich stärkste Kraft. Und zum Schluss Magitta Herz. Der Medieneinfluss ist übermächtig. Bundeskanzler Scholz wird wegen seiner Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine schwach geredet. Aber sind uns die Auswirkungen der Ukraine-Krise wirklich bewusst? Ich denke, Scholz hat sie im Hinterkopf. Unsere Gäste blicken aus 3 unterschiedlichen Perspektiven auf Politik. Eine Politikerin, ein Hochschullehrer, ein Journalist. Ich begrüße per Leitung zugeschaltet Franziska Brandmann, die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Das ist die Jugendorganisation der FDP. Sie hat Politikwissenschaft in Bonn und Oxford studiert, promoviert gegenwärtig in Oxford über das Verhältnis zwischen streitbarer Demokratie und rechtsextremen Parteien und übt dort auch einen Lehrauftrag aus. Hier im Studio Frank Decker ist Professor am Institut für politische Wissenschaften und Soziologie der Universität Bonn. Er ist Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Und Moritz Küpper ist Redakteur beim Deutschlandfunk, ehemaliger Landeskorrespondent unseres Hauses in Nordrhein-Westfalen. Moritz Küpper ist promovierter Politikwissenschaftler. Und die 3 vertreten auch unterschiedliche Lebensalter, Mitte der 60er, Anfang der 80er und Mitte der 90er geboren. Professor Decker, fangen wir an. Wer hat die Wahl gewonnen gestern?
Ja, ganz klar die CDU mit Ministerpräsident Henrik Wüst. Das war ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert worden. Daraus ist am Ende ein eindrucksvoller 10-Prozent-Punkte Vorsprung geworden vor der SPD. Und der andere, noch größere Wahlsieger sind die Grünen. Die haben ihr Ergebnis in Nordrhein-Westfalen fast verdreifacht. Und sie sind die einzige der 3 Ampelparteien, die ja die Bundesregierung bilden, die belohnt worden sind bei der Landtagswahl, vor allem auch für ihre Rolle, die sie jetzt auf der Bundesebene spielen.
Frau Brandmann, wer hat die Wahl verloren?
Ich denke, grundsätzlich haben alle die Wahl verloren, die Prozentpunkte gelassen haben. Dazu zählt natürlich auch die FDP, also meine Partei, für die ich Wahlgekämpft habe in Nordrhein-Westfalen. Das muss man ganz klar anerkennen. Unter anderem verloren hat auch die SPD. Das ist ja auch schon deutlich geworden, auch wenn einige SPD-Vertreter das scheinbar aktuell etwas anders darstellen möchten. Aber grundsätzlich glaube ich, das sind die 2 Parteien, die unter anderem viel Prozentpunkte gelassen haben und entsprechend jetzt daraus ihre Schlüsse ziehen müssen.
Herr Küpper, wie wird Nordrhein-Westfalen voraussichtlich regiert werden?
Also ich würde sagen, dass das ganz eindeutig auf eine schwarz-grüne Landesregierung zusteuern wird. Es gibt zwar rechnerisch andere Möglichkeiten, darüber wurde ja auch gestern Abend oder im Laufe des heutigen Tages schon berichtet, dass die Ampelkonstellation natürlich auch möglich ist, genauso wie eine sogenannte große Koalition aus CDU und SPD. Nichtsdestotrotz, das Momentum ist jetzt eindeutig bei diesen beiden Gewinnern. Ich kann mir schwer vorstellen, dass eine Ampelkoalition, die ja bedeuten würde, wir haben gerade über Sieger und Verlierer gesprochen, dass es dann eine Konstellation wäre mit 2 Verlierern in der Regierung. Regierung. Insofern, ich glaube, Hendrik Wüst als CDU-Landeschef, als noch Ministerpräsident und Mona Neubauer als Spitzenkandidatin der Grünen, die wissen genau, dass das jetzt wohl das Szenario der Zukunft für Nordrhein-Westfalen ist.
Frau Brandmann, einverstanden, können wir die Ampel ausschalten?
Nee, die können wir auf keinen Fall ausschalten. Die wurde erst vor kurzem gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern bei der Bundestagswahl. Einer ihrer Zuhörer, der sich zugeschaltet hatte, eben hatte gesagt, die Ampel wurde gewählt für mehr Fortschritt wagen und das soll sie jetzt umsetzen. Und genau das ist der Appell und daran ändert sich auch durch eine Wahl in Nordrhein-Westfalen nichts. Da bin ich mir ganz sicher.
Herr Decker?
Ich sehe es eigentlich ähnlich wie Herr Küpper. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein schwarz-grünes Bündnis zustande kommt, ist doch deutlich höher. Aber es ist tatsächlich so, die Entscheidung liegt am Ende bei den Grünen. Und die Grünen werden natürlich jetzt die Forderungen auch hochschrauben gegenüber der Union, ein Maximum durchzusetzen versuchen. Sie müssen ja auch ihre Basis überzeugen. Da gibt es sicherlich auch starke Sympathien für Rot-Grün. Das ist aber nun rechnerisch nicht möglich. Ich glaube, es gibt ein eher institutionelles Argument für Schwarz-Grün, und das sieht man jetzt auch in Berlin, diese Dreierkonstellationen sind schwierig, sie sind kompliziert, also eine Zweierkombination lässt sich einfach auch handeln. Die Grünen könnten auch mehr Minister in eine solche Regierung bringen. Aber dass Verhandlungen auch scheitern können, haben wir 2017 gesehen. Da hatten auch alle gesagt, jetzt kommt Jamaika, große Koalition ist vorbei. Also ich würde sagen 80-20 für Schwarz-Grün im Vergleich zur Ampel.
Ich würde mich dem anschließen, aber ich würde auch noch mal darauf hinweisen, dass natürlich die Grünen die Königsmacherin oder Macher sind. Nichtsdestotrotz lasst es auf ihnen ja auch ein gewisser Druck. Sie haben gesagt, sie weisen zu Recht darauf hin, dass es große Probleme gibt, Transformation, Klimaschutz, nur dass man diese Themen, wenn es jetzt diese Möglichkeit gibt, dann auch anpacken muss. Und die Begründung dafür, dass man sagt, nee, wir lassen das jetzt nochmal 5 Jahre sein in Nordrhein-Westfalen, die ist, glaube ich, schwer zu formulieren.
Mhm. Frau Brandmann, Christian Lindner, Bijan Csirszárai, Marco Buschmann, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Johannes Vogel, Otto Fricke, Alexander Graf Lambsdorff, lauter FDP-Schwergewichte, alle stammen aus Nordrhein-Westfalen. Wie sehr trifft das Wahlergebnis aus Düsseldorf die führenden Köpfe der Liberalen und damit die ganze Partei?
Ich glaube, grundsätzlich haben Sie recht, die Personen, die Sie gerade aufgeführt haben, die kommen aus Nordrhein-Westfalen. Ich übrigens selber auch. Und deshalb trifft
also
uns das natürlich.
Franziska Brandner gehört noch in die Reihe dazu.
Persönlich. Nein, das wollte ich nicht sagen, aber ich wollte nur sagen, ich nehme mich nicht aus der Verantwortung, die man gemeinsam hat für eine Partei, wenn man da Parteimitglied ist. Und ich glaube, Christian Lindner hat gestern gesagt, man verliert zusammen, man gewinnt zusammen. Das würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube aber nicht, dass es eine Bundeswahl war. Es war eine Landtagswahl, bei der ganz konkret auch viele landespolitische Themen im Raum standen, eine sehr schwierige Ausgangslage auch war. Und deshalb würde ich es auch jetzt nicht zu hoch hängen und zu einem Bundesthema machen. Wir haben hier alle in NRW im Landtagswahlkampf unterstützt und wir müssen jetzt alle erstmal unsere Wunden lecken und vor allem das Ganze aufarbeiten und gemeinsam uns die Frage stellen, wie ist das so gekommen, was ist genau schiefgelaufen, das müssen wir jetzt in den entsprechenden Gremien aufklären und auch, das muss ich dazu sagen, was können wir da insgesamt als Partei daraus lernen? Also wenn man gemeinsam verliert und gemeinsam gewinnt, dann muss man eben auch gemeinsam Dinge aufarbeiten und gemeinsam es besser machen in der Zukunft.
Frau Brandmann, ganz kurz Ihre Schnellanalyse, was ist denn schiefgegangen?
Das ist jetzt natürlich es ist ja wenige Stunden erst her, dass wir das Ergebnis bekommen haben. Das ist grundsätzlich erstmal schwierig zu sagen. Ich glaube, dass die Landesregierung, die ja insgesamt eher auch unterschiedlich bewertet wurde, auch, also von vielen auch gut bewertet wurde, viele Erfolge auch verzeichnen konnte, dass diese Erfolge aber nicht mit der FDP nach Hause gegangen sind. Also wir hatten eine sehr deutliche Zustimmung auf ein Duell zwischen den beiden Spitzenkandidaten für den Ministerpräsidenten, die ja aktuell, wenn man sich die Zahlen anguckt, doch gar nicht so spitz war, doch gar nicht so eng war, wie sie herbeigeschrieben wurde. Das hat erstmal dazu beigetragen, dass grundsätzlich natürlich der kleinere Koalitionspartner da so ein bisschen den Kürzeren gezogen hat. Und dann auch ganz klar, die FDP hat es nicht ausreichend geschafft, die Erfolge, die sie erzielt hat in den letzten Jahren, selber genug ausreichend darzustellen und auch darzustellen, was sie in den nächsten Jahren selber noch hinzufügen möchte, was sie erreichen möchte. Das zeigt mir das Wahlergebnis. Wir haben schlecht abgeschnitten, insbesondere übrigens bei Frauen. Das macht mir große Sorgen, dass 4% der Frauen uns die Stimme gegeben haben. Ich denke, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Für mich ist die FDP auch eine Partei der Selbstbestimmung. Und ich glaube, das müsste besonders Frauen auch ganz besonders ansprechen. Deshalb müssen wir da unbedingt dran arbeiten. Das ist auf jeden Fall auch ein Problem, wenn ich mir die Zahlen von gestern anschaue.
Ich würde an dem einen Punkt widersprechen, dass es natürlich bundesweite Auswirkungen hat und natürlich auch auf die Ampel Auswirkungen hat, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen muss man ja sehen, wir haben ja schon drüber gesprochen, die SPD, die Kanzlerpartei, die hat das schlechteste Wahlergebnis hier in Nordrhein-Westfalen in ihrer Geschichte eingefahren. Und das liegt auch daran und ist auch ganz klar verbunden mit Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, denn der wurde großflächig hier plakatiert. Die NRW-SPD hat sozusagen auf den Kanzlerstolz gesetzt und hat darauf eine Antwort erhalten, und zwar eine sehr, sehr schlechte. Das ist das eine. Gleiches gilt im Übrigen für die FDP, jetzt nicht im Hinblick auf den Kanzler, aber seit Bestehen der Ampelkoalition in Berlin hat die FDP 3 Landtagswahlen verloren. Sie ist wahrscheinlich, muss man sagen, weil wir noch nicht wissen, wie es in Schleswig-Holstein letztendlich sich bildet, aber aus 2 Landesregierungen rausgeflogen, nicht mehr daran beteiligt. Insofern ist diese Ampelkoalition in Berlin bisher für die 2 der 3 Partner keine Erfolgsgeschichte. Und ein anderes, eher institutionelles Argument an dieser Stelle auch noch: im Bundesrat bilden sich jetzt dann auch andere Mehrheiten, andere Modelle. Wir haben ohnehin Schwarz-Grün, Grün-Schwarz in Baden-Württemberg schon. Wir haben es in Hessen. Wenn wir jetzt in Schleswig-Holstein, was nicht unwahrscheinlich ist, und in Nordrhein-Westfalen, was aus meiner Sicht noch wahrscheinlicher ist, das schwarz-grüne Gegenmodell bekommen, dann stärkt das nicht nur die CDU im Bund, die Grünen ohnehin, sondern bildet auch im Bundesrat eine Art Gegengewicht zur Bundesregierung.
Herr Decker, die CDU in Nordrhein-Westfalen kann auf Erfolge im Kampf gegen die Clan-Kriminalität verweisen. Innenminister Herbert Reul steht ja für ein sehr konsequentes Vorgehen gegen straffällige Familienverbände. Stichwort Politik der Nadelstiche, der Spur des Geldes folgen. Ist hier endlich einmal ein erkennbarer Markenkern der CDU-Politik belohnt worden?
Ich glaube schon, die Noten für die Landespolitik, für die Landesregierungen waren ja nicht durchweg positiv. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Politikfeldern. Und was die FDP betrifft, ist natürlich hier insbesondere die Schulpolitik ein großes Problem. Eigentlich kann man überhaupt keiner Partei empfehlen, mit Blick auf Erfolgschancen bei Wahlen das Schulressort zu reklamieren. Genau. Das ist ja auch ein strukturelles Problem in Nordrhein-Westfalen. Insoweit hatte die Union natürlich dann mehr Glück mit dem Thema innere Sicherheit. Und ich glaube, das ist auch geschickt besetzt worden. Da mag vielleicht auch ein gewisses Element Symbolpolitik mitgespielt haben. Aber das gehört ja auch zur Politik dazu. Und es ist nicht von ungefähr, dass Herbert Reul in der Ministerriege die besten Noten bekommen hat. Umgekehrt hat mich zum Beispiel verwundert, dass in dem Fernsehduell dann Thomas Kutschaty so etwas verdruckst umgegangen ist mit diesem Thema Clan-Kriminalität. Er wollte das so nicht beim Namen nennen. Law and order is a labor issue, hat Tony Blair mal gesagt. Und ich glaube, das sollte die SPD immer auch mitbedenken, dass man auch in diesem zentralen Politikfeld Kompetenz entwickeln muss. Und das ist mit der CDU nach Hause gegangen, ganz klar.
Frau Brandmann, wir müssen über die Wahlbeteiligung reden. Wie sind die 55,5% Ihrer Meinung nach zu erklären?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe. Erstmal möchte ich sagen, dass mich das wirklich sehr bedrückt. Ich habe selber auch mit vielen Leuten gesprochen im Wahlkampf, die gesagt haben, sie werden dieses Mal nicht zur Wahl gehen, weil ihnen die Landtagswahl als weniger wichtig erscheint, gerade in Zeiten von Ukraine-Krieg. Es gab vor kurzem eine Bundestagswahl, bei der sie wählen gegangen sind, und das gibt mir sehr zu denken. Das hat mich sehr bedrückt. Ich glaube, 55%, die zur Wahl gehen, einer ihrer Zuhörer hat es so treffend ausgedrückt. Die größte Partei, die gewählt wurde, ist die Partei der Nichtwähler, und ich glaube, das muss alle Parteien wachrütteln. Für mich war es ein Moment im TV-Duell zwischen den beiden Ministerpräsidentenkandidaten, als Wahlprogramm quasi ausgetestet wurde. Aus welchem Wahlprogramm kommt welches Statement? Und teilweise so ein bisschen klar wurde, es ist alles sehr wenig unterscheidbar geworden. Und ich glaube, das ist etwas, was viele dazu berufen hat, quasi auch nicht zur Wahl zu gehen, zu sagen, ich kann nicht genau klar sagen, ob es wirklich jetzt ein super Wandel, ob meine Stimme einen Wandel wirklich auslösen könnte. Und es erscheint mir auch von dem Hintergrund des aktuellen Krieges einfach weniger wichtig. Das ist, glaube ich, so ein Problem der Allgemeinheit. allgemeinen Mobilisierung durch fehlende Unterscheidbarkeit.
Fehlende Unterscheidbarkeit, Moritz Küpper?
Das ist sicherlich ein guter Punkt, und auch diese Gedanken, die Frau Brandmann da gerade äußert, die gingen mir bei diesem TV-Duell auch durch den Kopf. Also das war ein wenig verschenkt, dass man dort, und das waren dann eher gleiche Punkte, die man aus diesen Wahlprogrammen zur Auswahl gestellt hat. Mich wundert es dennoch ein bisschen, denn wir hatten gestern strahlenden Sonnenschein, und normalerweise heißt es, dass das eigentlich immer so der Effekt ist, dass die Menschen sagen, komm, wir gehen nochmal eine Runde, wir gehen nochmal wählen, nehmen das zum Anlass. Ein zweiter Punkt, der Krieg in der Ukraine ist meines Erachtens auch eher ein Mobilisierungsfaktor. Das erleben wir ja auch in der Gesellschaft. Gut, jetzt kann man sagen, eine Landesregierung, die Landespolitik hat da jetzt keine große Auswirkung drauf. Dennoch, wenn wir mal die letzten 1, 2, 3 Jahre Revue passieren lassen, über die innere Sicherheit haben wir gerade gesprochen, aber auch die Schulpolitik, das sind ureigene Landesthemen, in denen die Menschen erlebt haben, was es bedeutet, wenn wer dort Entscheidungen trifft, und dass man diese Menschen jetzt mit auswählen kann, bei einer solchen Landtagswahl. Das ist ja der Effekt dieser Wahl. Und dass man dann darauf verzichtet, das wundert mich dann doch auch sehr. Und neben SPD und FDP war es gestern ein Stück weit auch die Demokratie, die, finde ich, die dadurch ein Verlierer des Tages war.
Und Herr Decker, man hatte doch das Gefühl während der Pandemie, dass die Menschen geradezu hungrig geworden sind nach Politik. Es gab die Demonstrationen auf den Straßen und so weiter. Es gab eine große Mobilisierung. Warum nicht an den Wahlurnen?
Ja, im Grunde ist hier auch mit der NRW-Wahl ein Trend gebrochen worden. Wir haben nämlich eigentlich steigende Wahlbeteiligungen erlebt seit 2013, auch im Zuge einer wachsenden Polarisierung, die sich dann aber allerdings eher an den Rändern abgespielt hat. Jetzt sehen wir ja, dass die Randparteien, die Linke, die ist in einer existenzbedrohenden Krise, aber auch die AfD, die schwächeln, die haben auch bei der Bundestagswahl beide federn lassen müssen. Früher hat man von der Ausschlissritis gesprochen, und heute haben wir genau das Gegenteil. Anything goes, jeder kann mit jedem koalieren. Die Parteien lassen uns natürlich darüber im Unklaren, wo ihre Präferenzen sind. Das gilt jetzt vor allem für die Grünen. Das hat jetzt die Wähler nicht davon abgehalten, aber auch die Grünen zu wählen. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf die sinkende Wahlbeteiligung, ich glaube, davon sind die Parteien unterschiedlich betroffen. Der Hauptleidtragende war die SPD. Die hat es nicht geschafft, ihre Wähler zu mobilisieren. Und das hängt eben auch mit der mangelnden Unterscheidbarkeit zusammen. Normalerweise muss doch ein Herausforderer angreifen. Also wenn man sich das Duell angeschaut hatte, konnte man fast den Eindruck bekommen, hier bewerben sich zwei Vertreter einer großen Koalition um ihre Wiederwahl. Also mich hat vor allem gewundert, dass die SPD nicht stärker versucht hat, auch mit sozialen Themen zu punkten. Das war ja durchaus auch ein Erfolgsrezept bei der Bundestagswahl. Von daher erklärt sich dann vielleicht auch dieser relativ große Vorsprung der Unionsparteien. Viele SPD-Wähler sind dann aber eben auch zu den Grünen gewechselt.
Dazu passt die Mail, die uns Mike Gotzes geschickt hat. Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen senden ein schlimmes Signal. Die Bürger, die überhaupt zur Wahl gegangen sind, haben mehrheitlich die Kriegsbefürworter bei Grünen und CDU gestärkt. Eine echte Opposition stand nicht zur Wahl. Und Axel Scheibe hat uns geschrieben, der Krieg selbst hat nur geringen Einfluss auf die Wahl. Er wird zwar mitfühlend zur Kenntnis genommen, aber wahlentscheidend sind doch immer die seit Jahren verschleppten sozialen Probleme. Die Preissteigerungen aufgrund des Krieges werden auf diese Dauerprobleme aufgeschlagen und machen sie nur noch bedrohlicher. Aus Hamburg hat uns angerufen Knut Jessen. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Bitteschön.
Also, ich nehme den Ball von Ihnen mal auf und spiele ihn zurück. Also, ich habe angerufen, weil ich gesagt habe, ich finde es wunderbar und es freut mich sehr, dass wir in der Mitte 4 Parteien haben, die alle miteinander koalieren können. Dass da Schnittmengen sind, die durchaus den Sinn ergeben, zusammen zu regieren. Und das haben wir in den Bundesländern in unterschiedlichen Koalitionsformen mit unterschiedlichen Parteien als Regierungsparteien. Also das finde ich ganz wunderbar, das freut mich sehr. Und dass die FDP sogar mit den Grünen, also den Schmuddelkindern, sich an einen Tisch setzt und sagt, das ist doch ganz spannend, was wir hier machen. Das freut mich, und da sehe ich überhaupt kein sozusagen negativen Aspekt drin. Also wenn ich das mal international vergleiche, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass wir sowas haben. Punkt eins. Punkt zwei ist, dass ich glaube, wir haben eine demografische Entwicklung. Das ist mir gerade eingefallen, weil ich zugehört habe, dass nämlich die Lebensmodelle oder politischen Modelle meiner Generation, also ich bin Anfang 60, teilweise zusammenbrechen. Also die ganze Ostpolitik ist auf einmal nichts mehr wert. Was ich total in Frage stelle, wo ich sage, das war bis zum 24. Februar absolut berechtigt. Und dass Putin so handelt, wie er handelt, ist ein innerrussisches Problem und nicht das zum Infragestellen unserer Ostpolitik.
Herr Jessen, bleiben Sie in der Leitung. Herr Jessen, bleiben Sie bitte in der Leitung. Wir wollen vielleicht den ersten Aspekt erstmal gemeinsam behandeln. Und ich würde Frau Brandmann sehr gerne fragen, ist das diese vier miteinander koalitionsfähigen Parteien, die nah beieinander sind, ist das Fluch oder Segen?
Ich glaube, dass wichtig ist, dass man in Demokratien grundsätzlich miteinander sprechen kann, mit den demokratischen Parteien, mit den Parteien der Mitte. Das würde ich, wie der zugeschaltete Herr, ich habe den Namen leider gerade nicht mitbekommen,
auf jeden Fall, aus Hamburg.
Unterstützen. Super, genau, das würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass ich es grundsätzlich sinnvoll finde. Ich glaube einfach, wir haben inzwischen ein Parteiensystem, das deutlich vielfältiger geworden ist, als es früher war. Einfach die Wahlen, die sich immer mehr aufsplitten, die Wahlergebnisse. Und damit geht einfach einher, dass auch andere Bündnisse sich zusammenfinden müssen. Und ich finde es ganz interessant, die FDP hat ja in der Vergangenheit in sehr unterschiedlichen Bündnissen regiert und hat jetzt da in unterschiedlichen Bündnissen Erfahrung gesammelt, dass man es eben auch in unterschiedlichen Bündnissen versucht. Und man hat ja in auch unterschiedlichen Bundesländern ganz unterschiedliche Situationen. Auch die Grüne Partei in Nordrhein-Westfalen ist nicht die gleiche wie im Bund beispielsweise. Also da muss man einfach immer auf Gegebenheiten eingehen können und vor allem auch auf das Ergebnis. Also die Ergebnisse sind auch nicht mehr so eindeutig vorhersehbar, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und daraus ergibt sich einfach auch eine größere Flexibilität, die gegeben sein muss, um sicherzustellen, dass man eine Regierung bilden kann. Und das finde ich grundsätzlich erstmal begrüßenswert und wichtig.
Einverstanden, Herr Jessen?
Kann ich alles unterschreiben, finde ich genauso.
Kommen wir zu Ihrem zweiten Punkt, die Ostpolitik. Herr Professor Decker, Knut Jessen sagt, das war bis zum 24. Februar, war das richtig? Und nun kommt auf einmal eine Zäsur. So hatte ich Sie verstanden, Herr Jessen, richtig?
Ja, genau, ganz richtig. Ich hatte noch gesagt, dass die Lebensmodelle oder politischen Modelle meiner Generation kollabieren, weil diese Idee von Friedenspolitik mit dem Osten zusammengebrochen ist. Oder jetzt, wenn wir das Klima nehmen, wenn wir die ökologischen Reformen nehmen. Ich glaube, viele Menschen, die so in meiner Generation und älter sind, sind schlicht und ergreifend überfordert. Die kommen damit der Komplexität nicht mehr zurecht. Und vielleicht gehen sie deswegen auch nicht zur Wahl, könnte ich mir vorstellen. Wäre mal interessant.
Ist aber doch interessant, Herr Jessen, Professor Decker antwortet gleich, dass trifft ja, was Sie gerade gesagt haben, Lebensmodelle oder politische Anschauungen kollabieren. Es fällt ja schon auf, dass die einzige Ampelregierungspartei zugelegt hat, und zwar deutlich zugelegt hat, deren wichtigste Ministerinnen und Minister die Zeitenwende mit Inhalt gefüllt haben. Und zwar mit Inhalten, die ja nicht den Grünen, sozusagen zum Rüstzeug der Grünen gehören. Robert Habeck, Annalena Baerbock. Lesen Sie, Herr Decker, das Ergebnis in Düsseldorf, Kiel und Saarbrücken auch als Quittung für Berlin?
Ja, natürlich. Und ich würde anders als Herr Jessen sagen, man hätte viele Dinge auch schon vor dem 24.02. sehen können. Und das haben eben die Grünen getan. Und deshalb haben die Grünen die größte Glaubwürdigkeit bei den beiden zentralen Themen, die ja miteinander verquickt sind. Also das Thema Klimaschutz ist ja unmittelbar jetzt auch verquickt mit dem Ukraine-Krieg. Die Grünen haben eine werteorientierte, menschenrechtsbezogene Außenpolitik propagiert. Sie waren Putin-kritisch, am Putin-kritischsten von allen Parteien. Sie haben Nord Stream 2 abgelehnt. Sie hatten auch in der Frage der Waffenlieferung, da war ja Habeck schon einmal mit einer Äußerung vorgeprescht, dort haben sie auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und das zahlt jetzt für sie ein. Und beim Thema Klimaschutz ist es ohnehin so. Der Aufschwung der Grünen begann im Herbst 2018. Und er wurde dann getragen ab 2019 von den weltweiten zweiten Fridays for Future Protesten. Die Grünen konnten sich bestätigt sehen. Und insoweit ist das Thema Ostpolitik natürlich jetzt in erster Linie ein Problem der SPD und der Unionsparteien. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass in den letzten 16 Jahren die Union die Kanzler und die Verteidigungsminister gestellt hat. Und die Grünen können sich erfolgreich von diesen beiden Parteien absetzen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, verbunden dann mit einem wirklich überzeugend auftretenden Personal. Das war aber auch schon seit 2018 so. Das ist der Hauptgrund für diesen doch erstaunlichen Aufstieg.
Herr Küpper, wenn immer nur eine Partei belohnt wird bei Wahlen, bezogen auf die Ampelkoalition in Berlin, wie lange halten die beiden anderen das aus?
Naja, das ist vielleicht sogar eine Frage für Mathematiker. Irgendwann ist es rechnerisch dann auch nicht mehr möglich. Aber ich sehe schon auch, dass die Fliehkräfte dort zunehmen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht sagen, erleben wir gerade auch ein neues Oppositionsdasein. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Mitte wird gestärkt. Die vier Parteien in der Mitte wurden gestärkt. Kleine Randbeobachtung aus dem Wahlkampf hier in Nordrhein-Westfalen. Wenn man das erlebt hat, die lauten Trillerpfeifen, die Rufe, dann konnte man durchaus Sorgen haben. Das Wahlergebnis dagegen selbst, also wenn man das jetzt hier sieht, stärkt ja die Mitte. Die Ränder, die AfD ist nur noch knapp in den Landtag gekommen. Die Linke, die vor 5 Jahren nur mit knapp 1000 Stimmen den Einzug verpasst hat, die ist jetzt, hat sich mehr oder weniger eliminiert, liegt irgendwo bei 2,1%. Also insofern zeigt sich an der Stelle schon auch, dass da die Mitte extrem gestärkt wurde. Und wenn wir nochmal auf den Bund schauen, auf die Ampel, dann erleben wir ja durchaus etwas. Wir kommen aus Jahren der großen Koalition dort. Und wir haben gerade in den letzten Monaten, ein halbes Jahr, ist diese Ampel ja im Amt, erlebt, dass es wieder eine, ja, ich würde sagen, echte Opposition mit einer auch Kanzleralternative geht. Denn die CDU, die ja auch schon das Kanzleramt besetzt hat, ist jetzt die Opposition. Friedrich Merz versucht das ja auch dort offensiv, sehr offensiv. Gab ja mitunter schon Vorwürfe von der Ampel, dass es zu offensiv sei in einer solchen Krise. Aber vielleicht erleben wir dort wieder, was ja klassische Oppositionsarbeit bedeutet. Das hatten wir über Jahre vorher durch diese langen Jahre der Großen Koalition im Bund eben nicht.
Walter Gerhard ruft uns an aus Ostheim von der Rhön. Guten Tag, Herr Gerhard.
Einen wunderschönen guten Tag.
Bitte schön.
In die Runde. Mir macht der Wahlsieger Sorgen, die Nichtwähler. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass es vielleicht so sein könnte, dass in unserem Land immer mehr Menschen leben, die sich einfach nicht mehr mit diesem Land identifizieren und keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Mhm. Könnte ja sein, besonders Nordrhein-Westfalen. Ist ja sehr bunt, ne?
Fragen wir Frau Brandmann, Sie haben aktiv Wahlkampf gemacht jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich habe eigentlich grundsätzlich ein großes Interesse erlebt, vor allem bei jungen Menschen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Wahlbeteiligung auch noch nicht aufgeschlüsselt gesehen, muss ich sagen, abseits der 55,5%. Das müsste man unbedingt mal machen. Man müsste schauen, wer hat konkret nicht gewählt. Und daraus kann man ja dann auch einige Schlüsse ziehen. Das kann ich jetzt noch nicht. Deshalb fällt es mir schwer, das zu sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es darum geht, dass Personen sich nicht mit Nordrhein-Westfalen oder mit Deutschland identifizieren. Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass eben diese die Unterscheidbarkeit dazu geführt hat. Ich glaube, wenn ganz klar gewesen wäre, was für Alternativen hier im Raum stünden, dann glaube ich, hätte es eine deutlich größere Wahlbeteiligung gegeben. Aber das ist natürlich jetzt auch hätte Fahrradkette, wie man so schön sagt. Da müssen wir uns die Zahlen noch mal genauer angucken, aufgeschlüsselt.
Herr Decker?
Wir haben schon Befunde über die Nichtwähler. Man muss ja zwei Aspekte unterscheiden. Zum einen die absolute Höhe der Wahlbeteiligung, die ist jetzt enttäuschend niedrig, sie ist auch gesunken. Zum anderen aber, wie speist sich das? Also welche unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft verbergen sich dahinter. Und da können wir ganz deutlich sehen, dass es vor allem die Benachteiligten sind in der Gesellschaft, die nicht mehr zur Wahl gehen. Das kann man auch ganz gut ablesen, zumindest in den Großstädten, wenn man sich die Wahlbeteiligung in verschiedenen Stadtvierteln vergleicht. Also wir werden das jetzt sehen, zum Beispiel in Köln-Korweiler, das ist der ärmste Stadtteil in Köln, dass dort die Wahlbeteiligung wesentlich niedriger liegt. Und ich hatte das ja eben angesprochen, das sind eigentlich potenzielle SPD- oder linken Wähler, die gerade von diesen Parteien nicht erreicht werden. Und darüber müssen sich dann diese Parteien eben auch Gedanken machen. Also die soziale Schere der Wahlbeteiligung ist hier in NRW gestern wieder weiter auseinandergegangen.
Herr Gerhard, wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld, bei Ihren Bekannten, bei Ihren Freundinnen und Freunden? Wie wird da über Wahlbeteiligung oder über das Wählen an sich gedacht und gehandelt?
Also ich mache langfristig jetzt schon die Erfahrung dahingehend, dass Menschen es immer als immer unangenehmer empfinden, über Politik an sich überhaupt zu sprechen. Und das macht mir große Sorgen, wissen Sie, dass man einfach nicht mehr so wie früher locker diskutiert über das, was so ist, und dass diese Parteien immer mehr zu einem Brei verschmelzen. Und das haben wir letztendlich, meine persönliche Meinung, ohne jemand angreifen zu wollen, haben wir der Frau Merkel zu verdanken, ja, dass sie alles so beliebig gemacht hat, ne? Dass sie die CDU so...
Ist Frau Merkel ja weg.
Ja, das mag ja sein, aber die Folgen sind ja noch da. Ja, also das mag ja sein, wenn Sie irgendwo in einen See hinein einen Stein werfen, die Kreise ziehen sich immer weiter. Ja, der Stein ist zwar schon lange untergegangen, aber die Kreise ziehen sich noch. Und von daher gesehen ist die Politik von der Frau Merkel nicht weg. Verstehen Sie, wie ich das meine? Und deswegen muss man das auch mal ansprechen, dass man sagt, sind denn, warum tun sich denn so viele arme Menschen an einer Wahl nicht mehr beteiligen? Weil sie sagen, es macht eh keinen Sinn mehr. Es ist doch eh keiner mehr da, der für uns sorgt. Es ist doch keiner mehr da, der hinter uns steht. Verstehen Sie? Und da hat diese Leute haben recht, die dann sagen, die Wahlbeteiligung, wie angesprochen in Köln-Chorweiler, wird gering sein oder wird wahrscheinlich sehr gering sein. Ja, die wollen nicht mehr. Mhm. Die sehen ganz klar, dass sie nicht mehr gesehen werden. Und das ist eine verhängnisvolle Geschichte, finde ich persönlich. Ja.
Herr Gerd, können Sie ein Beispiel nennen für Politik? Was fehlt genau? Also welche Frage wird nicht beantwortet?
Ich bin der Meinung, dass die Unterscheidbarkeit immer mehr leidet. Wissen Sie, ich kann Ihnen ein schönes Beispiel bringen. Und zwar meine Eltern hatten früher eine Kneipe in den 60er Jahren. Ja? Und gut, okay, man kann jetzt sagen Nostalgie und früher war alles anders und jetzt ist jetzt. Das stimmt. Aber die politischen Diskussionen, die da geführt wurden, ja, Kontrovers heißt ihre Sendung, ja. Das ist in der Kneipe Normalität gewesen, ja. Da ist auch mal richtig zur Sache gegangen, ja. Man ist sich auch mal angegangen, fast ans Leder, aber man hat immer wieder ein Bier zusammengetrunken und hat sich immer wieder getroffen. Wissen Sie, da war auch noch der Humor dann da. Es war nicht mehr so ernst, aber man ist immer aufeinander zugegangen und das fehlt mir in unserer Gesellschaft. Es driftet alle so auseinander und wird alles dann irgendwo, wenn es sich manifestiert, so elitär. Und die einzelnen Leute, die wirklich so ihre Sorgen und Nöte haben, die fühlen sich da nicht mehr angesprochen. Die kommen da gar nicht mehr hin und kommen auch, wie vorhin gesagt, in ihrer Sendung nicht mehr mit.
Ja, Moritz Küpper, elitär wird zu wenig kontrovers, zu wenig miteinander. Das sind wichtige Punkte, die Herr Gerhard da nennt.
In der Tat. Und ich fühle, also die treffen es, glaube ich, auch auf den Kopf, ohne das jetzt wissenschaftlich belegen zu können. Wir haben noch eine weitere Facette, dass unsere Debattenkultur auch immer mehr geprägt wird durch diese sogenannten sozialen Netzwerke, in denen man dann anonym streitet und in denen es dann oft sehr, sehr stark eskaliert. Die Situation, die gerade geschildert wurde in der Kneipe, da hat man sich gestritten, aber man kannte sich und hat sich am Ende dann doch auch respektiert. Und wenn man von Angesicht zu Angesicht miteinander redet, dann wird man sich sicherlich hart in der Sache inhaltlich streiten, aber man wird gewisse Grenzen in der Regel zumindest nicht überschreiten. Und was wir jetzt seit einigen Jahren erleben in den sogenannten sozialen Netzwerken, ist es, dass diese Grenzen halt sehr stark häufig überschritten werden. Das ist eine Facette, die natürlich was mit der Debattenkultur macht. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt viel auch schon über die Grünen gesprochen. Und das ist natürlich auch, wird häufig auch gesagt, grün sein, grün handeln, grün leben muss man sich leisten können. Plus es ist auch moralisch immer sehr stark aufgeladen. Mhm. Das heißt bis hin zu, dass man da ein, ja, wenn man so lebt, eine Art in Anführungsstrichen besserer Mensch ist. Und insofern kann ich die Punkte, die da gerade vorgetragen werden, durchaus nachvollziehen.
Herr Decker, stößt dieses Elitäre ab? Gibt es Menschen, die sich davon nicht mitgenommen fühlen? Von dem, was Moritz Küpper gerade auch geschildert hat und was Herr Gerhard uns eben aufgeführt hat?
Ja, natürlich. Also in der Politikwissenschaft nennt man das die deskriptive Repräsentation. Das heißt, man betrachtet sich jetzt die Struktur derjenigen im Parlament, die uns repräsentieren. Und da sieht man natürlich, das spiegelt die Bevölkerung überhaupt nicht wider. Also im Bundestag sitzen immer noch sehr viel mehr Männer als Frauen, aber auch vor allem in sozialer Hinsicht. Also wenn Sie sich die Berufe dort anschauen, anschauen, die vertreten sind. Also insoweit gibt es schon so etwas wie eine politische Klasse, die betrachtet Politik auch als Beruf. Nutzt das gelegentlich auch aus? Denken Sie an diese Affären, die es jetzt gibt in Bayern, die Maskenaffäre. Und das stößt die Leute ab. Das ist einfach so. Und das entscheidende Problem ist dann natürlich tatsächlich das, was der Hörer auch angesprochen hat, des fehlenden sozialen Zusammenhalts. Und da hatte die SPD auch mit Olaf Scholz, der ja jetzt nicht gerade der begnadete Kommunikator ist, glaube im Bundestagswahlkampf schon einen guten Punkt mit dem Stichwort Respekt. Also da versuchte man so etwas aufzubauen wie eine Erzählung und das hat dort auch funktioniert und ich habe mich etwas gewundert, warum die Sozialdemokraten da auch nicht angeknüpft haben an diesem Thema.
Ja. Daran anknüpfen dann, wenn man auf die Wahlen in Nordrhein-Westfalen schaut und auf die CDU schaut, dann sind die beiden Leistungsträger, so will ich es mal formulieren, in dem Kabinett auch die Gründe, weshalb die CDU, glaube ich, ein Stück weit gewählt wurde. Herbert Reul, der Innenminister, wir haben gerade darüber gesprochen, der einfach klar auch mit dem Stichwort Clan-Kriminalität ein Stück weit auch dort Sorgen und Ängste der Leute ernst nimmt, thematisiert und auch politisch umsetzt. Und der andere ist Karl-Josef Laumann, einer der wenigen Politiker im Übrigen, die es noch gibt, Spitzenpolitiker, die einen Hauptschulabschluss haben. Also eine ganz andere Biografie als viele, viele, viele andere.
Aus Düsseldorf, aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, ruft uns Frau Stenger an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte schön.
Zu der Landtagswahl NRW, also ich habe da zwei verschiedene Themen parteiunabhängig. Also das eine ist die Frage, welche Themen gibt es überhaupt noch aktuell oder jetzt seit Monaten in den Nachrichten? Also es geht ja nur noch um Ukraine. Also egal, ob jetzt Radio oder Fernsehen, egal welcher Sender, egal welche Zeitung. Also ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie nur noch ein Thema. Vorher war es Corona und jetzt gibt es nur noch diesen Krieg. Aber bei dieser Landespolitik, also ich habe wirklich die Lokalthemen vermisst. Also wir haben ja in NRW wirklich auch andere Themen, also Verkehrspolitik oder Sozialpolitik, Schulpolitik oder Gesundheit oder Umweltpolitik natürlich auch. Aber ich meine, wir sind ja hier das bevölkerungsreichste Bundesland. Also da muss man ja auch mal gucken, was beschäftigt hier die Menschen. Und das habe ich in der ganzen Nachrichten vermisse ich das. Und entsprechend auch eben die Positionen der Parteien dazu.
Und das andere wir, Frau Stenger, ist halt mein Vorschlag, wir geben das an Frau Brandmann weiter, die ja aktiv im Wahlkampf war. Frau Brandmann, haben Sie das auch so, bleiben Sie bitte in der Leitung, Frau Stenger, haben Sie das auch so erlebt, dass die Landesthemen ja vielleicht im Wahlkampf vorgekommen sind, aber doch nicht die Rolle gespielt haben, die sie hätten spielen sollen?
Wenn ich darf, würde ich ganz kurz noch was zu Herrn Gerhardt sagen, zum Thema Verdrossenheit. Ich möchte eine kleine Anekdote mal mit Ihnen und Ihren Hörern teilen. Ich war im Wahlkampf in Bielefeld am Wahlkampfstand und ich mache Politik ja rein ehrenamtlich. Also das ist ja, ich bekomme da kein Geld für oder ich habe kein Amt oder Mandat, sondern ich mache das rein ehrenamtlich. Und da kam ein älterer Herr auf mich zu, wild fuchtelnd und beschimpfte mich, warum ich für die FDP Wahlkampf machen würde. Und dann habe ich ihm gesagt, aus Überzeugung, habe meine Themen vorgestellt. Dann sagte er, nein, das sei alles so eine elitäre Klasse und er sei so verdrossen und die Parteien, das wäre alles das Gleiche und ich würde ihn aussaugen wollen mit dem Geld, dem Steuergeld, das ich verbraten würde. Dann habe ich ihm gesagt, lieber Herr, ich mache das hier rein ehrenamtlich, wie ganz viele andere junge Liberale, die ehrenamtlich im Wahlkampf unterwegs sind und das aus voller Überzeugung machen. Und dann schrie er mich nur an, dann würde ich mich auch noch von der Partei ausnutzen lassen, wenn ich es jetzt auch noch kostenlos machen würde. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen, genau, wie man es macht, macht man es falsch. Also es ist, glaube ich, sehr wichtig. Es gibt gerade viele junge Menschen, die momentan sehr politisiert sind. Erstmal wegen dem Thema Klima, aber auch auf jeden Fall wegen einem Krieg in Europa. Eine Situation, die wir so in dieser Brisanz noch nicht kennen als Generation. Und ich glaube, es gibt sehr viele junge Menschen, die sich einbringen wollen. Und man sollte auch diese Politikverdrossenheit nicht zu sehr vor sich hertragen, sondern Parteien müssen jedem eine Möglichkeit geben, sich einzubringen. Und da müssen sie drin besser werden, in ganz Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, da kann sich keine Partei drin ausnehmen. Frau Stenger, genau. Ich wollte mich nicht um die Antwort rumstreuen. Genau. Ich teile das, was Sie sagen, Frau Stenger. Also ich wurde am Stand vor allem zur Ukraine befragt, zum Tempolimit zum Beispiel. Das sind ja keine Landesthemen. Wir haben eigentlich super wichtige Themen im Land. Wir haben zum Beispiel einen auslaufenden Schulfrieden. Also auch beim Thema Bildung ging es eigentlich immer wieder nur um Corona und gar nicht um die Frage, wie wollen wir weitermachen mit unserem Schulsystem in Nordrhein-Westfalen, was dringend weiter vorangetragen werden muss. Also da stimme ich Ihnen total zu und da würde ich Ihre Einschätzung absolut teilen.
Frau Stenger, ist Ihre Frage oder Ihre Anregung entsprechend aufgenommen worden?
Ja, die Frage ist, wie macht man es in Zukunft besser? Aber das Zweite, deswegen komme ich nämlich zu dem zweiten Thema, das sind die Nichtwähler. Also 45% Nichtwähler, und das ist ja nun auch kein NRW-Phänomen, das gab es ja jetzt auch schon bei anderen Wahlen. Da muss man sich ja fragen, wer sind eigentlich diese Nichtwähler? Und ich habe jetzt zum 6. Mal Wahlhelfer gemacht, also ich mache das auch parteiunabhängig einfach zum Erhalt der Demokratie und auch eben genau das mal zu sehen. Also wie wird erst Zweitstimme eigentlich aufgeteilt? Das wird ja auch in keiner Statistik gezeigt. Also wer hat dann erst Zweitstimme bei derselben Partei und wer splittet das? Auch ganz gezielt. Das ist eben ganz interessant. Also das darf ich natürlich jetzt nicht sagen, finde ich aber auch schade, dass das nicht also es wird ja erfasst. Also wenn man da die Stimmen auszählt, wird es natürlich dann eben getrennt erfasst, aber es wird nicht publiziert. Warum ist das so? Warum wählen die engagierten Wähler so? Nichtsdestotrotz, wir haben 45% Nichtwähler. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung eben im Wahllokal, also ich habe den Eindruck, da kommen die Ü40er, also eben die 40- bis 70-Jährigen. Und da frage ich mich, wo sind die Erstwähler? Wo sind die Jungwähler? Warum kommen die nicht? Wie kann man die erreichen?
Gerd Balzuweit hat uns geschrieben, als Sachse schaue ich neidisch auf die Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen. Die politischen Ränder sind schwächer geworden. Es haben die demokratischen Parteien die Mehrheit errungen. Am guten Abschneiden der Grünen sieht man, dass die Probleme der Zukunft bei vielen Menschen angekommen sind. Solche Wahlergebnisse sind in Sachsen reines Wunschdenken. Ricardo Jäger hat uns geschrieben, natürlich ist bei dieser Wahl der Scholz'schen Zauderei mit D, ein Denkzettel verpasst worden. Sein ständiges Lavieren zwischen den pazifistisch-russlandfreundlichen Interessen seiner Partei und dem Bestreben, die Bündnispartner nicht komplett zu verprellen, führt im Ergebnis der Ukraine-Unterstützung nur zu Blüten wie gepaart Panzer ohne Munition und Panzerhaubitzen in einer Anzahl kleiner als eine Einzellieferung aus Estland in den frühen Tagen des Krieges. Für mich als ehemaligem Soldaten wirkt es wie dilettantische Sabotage. Beispielhaft, wie die Grünen mit der Situation umgehen. Ihnen ist weiter jeder Zuwachs zu wünschen. Und schließlich Christoph Meyer, der eine WhatsApp geschrieben hat, obwohl ein Freund des freiheitlich-demokratischen Gedankens, ist für mich die FDP aktuell aufgrund ihres verkrampft ideologischen Festhaltens am Nicht-Tempolimit unwählbar. Die breite Masse der Bevölkerung scheint freiwillig nicht verzichten zu wollen. Weder für Klimaschutz noch für die Ukraine. Frau Brandmann, ein verkrampft ideologisches Festhalten. Ist der Freiheitsbegriff der FDP ein bisschen kleinkariert?
Das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass die Zuschrift von Ihrem Zuhörer zeigt, dass wir nicht gut darin sind, den zu erklären in den letzten Monaten. Und das gibt mir natürlich zu denken. Das kann ich auch nachvollziehen, dass das manchmal falsch rüberkommt. Es hat sich auch bei mir am Wahlkampfstand jemand gemeldet, der sagte, er hätte gehört, die FDP sei gegen ein Tempolimit, weil angeblich zu wenig Verkehrsschilder zur Verfügung stehen würden, um dieses dann durchzusetzen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es geht hier konkret um Eigenverantwortung. Es geht nicht darum, Verzicht auszuschließen. Überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass jeder selber entscheiden konnte, wo er entscheiden können sollte, wo er verzichten will und wo er sich das leisten kann und wo eben nicht. Und ich glaube persönlich, das Tempolimit, ich habe ja eben schon gesagt, ist auch ein Thema, das ich am Wahlkampfstand oft gehört habe, obwohl es eigentlich ja ein Bundesthema ist, also eigentlich gar nichts mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu tun hat. Aber ich glaube, es ist symbolisch dafür, dass die FDP besser werden muss darin, und da nehme ich mich auch nicht aus, sondern ganz konkret ist einfach auch, glaube ich, eine Aufgabe an die Partei, ihre Haltungen besser zu erklären, besser darzustellen, besser zu präsentieren.
Herr Decker, wie kann Olaf Scholz Führung sichtbar machen?
Er muss tatsächlich das machen, was seines Amtes ist, nämlich die Richtlinienkompetenz auch ausspielen, auch deutlich machen gegenüber seinen Koalitionspartnern. Also wir haben ja gesehen, dass sich auch in der Außenpolitik unter Angela Merkel die Gewichte vom Auswärtigen Amt doch immer mehr ins Kanzleramt verschoben haben. Dort wird die Europapolitik gemacht. Und jetzt hat man unter Olaf Scholz den Eindruck, das ist nicht mehr so. Und er muss dann, wo er vielleicht auch mit guten Gründen eine mittlere Linie fährt, das hat er ja versucht mit dem Stichwort besonnenes Handeln, muss er das aber eben auch entsprechend stark machen und kommunizieren. Und ich glaube, da liegen seine großen Schwächen.
Herr Küpper, Olaf Scholz hat ja die Zeitenwende ausgerufen. Am 27. Februar war das. Und danach könnte man sagen, ist er nach Diktat verreist. So ein bisschen hatte man das zumindest wahrgenommen. Warum ist das nicht möglich? Eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede, wo er sagt, Tempolimit für dieses Jahr, autofreie Sonntage, öffentliche Gebäude werden nur noch begrenzt beheizt, höhere Spitzensteuersätze, eine Erbschaftssteuer, die den Namen verdient und so weiter und so fort, dass man wirklich jetzt sagt, Zeitenwende bedeutet Doppelpunkt, erstens, zweitens, drittens.
Ich glaube auch, dass das notwendig ist. Und es ist ja schon so, dass man, das klingt ja auch hier überall immer mehr an, dass das erklärt werden muss, dass das begründet werden muss, dass das klar benannt werden muss. Gestern Abend bei Anne Wille in der Sendung hat das die Kollegin Mariam Lau mal mit Kommunikation für Erwachsene oder an Erwachsene genannt. Das betreiben ja Robert Habeck und Annalena Baerbock beispielsweise. Sie weisen auf diese Probleme hin. Sie sagen auch, dass wir nicht unbedingt immer direkt die Lösung haben, aber sie sagen, das könnte dies und jenes bedeuten. Also sie kommunizieren das klar. Olaf Scholz gibt durchaus auch im Vergleich zu Angela Merkel ja recht viele Interviews für diese ersten 6 Monate, aber dort, wie soll man das formulieren? Dort redet er viel, sagt aber wenig. Mhm. Er hat im Wahlkampf Respekt plakatiert. Man kann seine Kommunikation, finde ich zumindest, durchaus auch respektlos empfinden. Also wenn er da von Mädels und Jungs spricht, wenn er Wissenschaftler abkanzelt, wenn er beispielsweise nicht auf Fragen antwortet, dann passt das, glaube ich, nicht in die Anforderungen, die diese Zeit jetzt haben. Er ist noch neu, relativ neu im Kanzleramt. Und insofern müssen die Deutschen diesen Kanzler vielleicht auch erst einmal kennenlernen und seine Kommunikation kennenlernen. Aber so, wie sich das gerade darstellt, eher intransparent, eher wenig. Und Sie haben es gesagt, nach Diktat verreist, dieser Eindruck drängt sich auf, obwohl er ja eben viele Interviews gibt.
Frau Brandner, ich will den Begriff intransparent nochmal aufgreifen. Wir hatten ja erlebt in der frühen Phase der Ampel, noch vor dem Krieg, dass die FDP wesentlich daran beteiligt war, auch den Gesundheitsminister zu demontieren. Einfach mit frühen Öffnungen bei der Corona-Thematik. Es gibt keine Impfpflicht, weil die FDP sie mehr oder weniger verhindert hat. Ist jetzt seit Kriegsbeginn oder spüren Sie, dass da jetzt doch vielleicht der Wille zur gemeinsamen Aktion in der Ampelkoalition stärker geworden ist?
Also ich glaube, dass es nie darum ging, jemanden persönlich anzugreifen oder persönlich zu demontieren, wie Sie das gerade gesagt haben. Und dass es auch nie darum ging, einen Spalt in die Ampel zu treiben. Im Gegenteil, man hat ja extra diese Diskussion um die Impfpflicht ausgetrennt quasi aus dieser Bündnislogik und hat gesagt, wir machen das zu einer Gewissensentscheidung im Deutschen Bundestag. Das fand ich auch genau richtig. Also es ging der FDP dabei nicht darum, irgendwie kein Teamplayer zu sein. Und die FDP muss auch in Zukunft keiner werden in diesem Sinne, weil sie es gerade nicht wäre oder Ähnliches. Ich glaube, dass es da um eine ganz konkrete Sachentscheidung ging. Die Abgeordneten der FDP konnten sich entscheiden, ob sie eine Impfpflicht vorliegend der aktuellen Daten für sinnvoll halten und haben sich deutlich merklich dagegen entschieden. Das finde ich nicht verwerflich und auch nicht wenig, also irgendwie nicht im Sinne des Teams oder so, sondern das finde ich einfach eine politische Entscheidung und die finde ich auch nach wie vor richtig. Aber wenn Sie das darstellen als eine quasi persönliche Demontage des Gesundheitsministers zum Beispiel, dann muss ich auch wieder da konnotieren, dann sind wir nicht gut genug darin gewesen, das darzustellen, zu erklären, warum. Dass wir zum Beispiel, das habe ich ganz oft erlebt im Landtagswahlkampf, dass Leute es so dargestellt hätten, als wäre die FDP zum Beispiel eine Partei, die dagegen ist, eine Maske zu tragen zum Beispiel. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, also sie ist nur dafür, dass man eigenverantwortlich entscheiden kann, ob man eine Maske tragen möchte oder nicht beispielsweise. Und das, finde ich, ist zu wenig kommuniziert worden. Da sind wir nicht gut genug gewesen. Da sind wir nicht gut genug nach außen gegangen und haben das gut genug und transparent genug dargestellt. Und da müssen wir uns unbedingt verbessern.
Aus Neckargemünd ruft uns Herr Falke an. Guten Morgen.
Guten Morgen. Also meine Frage wäre, ob die sinkende Wahlbeteiligung nicht auch daran Grund liegen könnte oder begründet sein könnte, dass die Menschen immer öfters das Gefühl haben, dass Bundespolitik und besonders auch die Landespolitik immer weniger Einfluss haben, dass sie zwischen Börsenhändler und Investoren irgendwo auf der Welt zugunsten der Gewinnmaximierung entscheiden, wo produziert wird, zu welchen Löhnen produziert wird, ob Produktionen verlagert, geschlossen werden.
Mhm. Herr Decker?
Nein. Ob wir der Ukraine mehr oder weniger Waffen liefern, wie wir unser Energiesystem umbauen, ob wir mehr Windkraftanlagen aufstellen, das kann die demokratische Politik entscheiden. Und wir haben ja tatsächlich gesehen, die Politisierung ist stärker geworden und das hat die Wahlbeteiligung eigentlich seit 2013 nach oben getrieben. Und insoweit müssen wir da jetzt ein bisschen genauer hingucken. Ich muss selber normalerweise sagen, dann Politologen, wenn sie sowas erklären sollen, immer erstens, zweitens, drittens. Ich habe gar keine so klaren Erklärungen dafür, warum jetzt die Wahlbeteiligung zurückgegangen ist. Also da muss man sich die Daten dann auch im Einzelnen anschauen. Wir haben ja einige Vermutungen angestellt, was Mobilisierung angeht. Aber es bleibt ein gewisses Rätsel. Denn in Zeiten der Politisierung, und das wurde ja eben auch gesagt, dass über Politik nicht mehr geredet würde, das sehe ich überhaupt nicht. Also wir reden sehr viel mehr über Politik, auch die Möglichkeiten demokratischer Politik seit einigen Jahren. Unter diesen Bedingungen müsste doch die Wahlbeteiligung eigentlich steigen oder zumindest konstant bleiben.
Herr Falke.
Ich finde, die Frage wurde nicht richtig beantwortet, weil es ging ja nicht darum, dass hier in Deutschland Windkraftwerke aufgebaut werden, sondern es geht darum, dass die Leute Angst haben, ihren Job zu verlieren, weil irgendwo auf der Welt ein Börsenhändler, ein Investor entscheidet, wir machen die Fabrik zu, verlagern sie in das und das Land und dann haben wir noch mehr Gewinne. Dass da der Eindruck herkommt, die Politik in Deutschland, die Politiker hier machen können, überhaupt kaum mehr Auswirkungen hat auf die Sicherheit, die die Menschen für sich selbst fühlen.
Mhm. Frau Brandmann, wie nehmen Sie das wahr, diese Sorge, die Herr Falke geäußert hat?
Also ich muss sagen, ich würde mich da Herrn Decker anschließen, Herr Professor Decker. Ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich denke, wenn wir anschauen, vor welchen Problemen wir gerade stehen, der Ukraine-Krieg zum Beispiel wurde angesprochen, dann sind das ja politische Themen. Also da hat kein Konzern einen Krieg begonnen. Auch zum Beispiel der Umgang mit der Corona-Pandemie war einer, der politisch gelöst werden musste. Also ich muss sagen, da glaube ich, tut man der Sache auch keinen Gefallen, wenn man da irgendeine eine Art Theorie begründet, in der irgendwelche Unternehmen da irgendwas gemacht haben, sondern ich glaube, das ist immer noch die Lösung, die für die Probleme im Raum stehen, die wir aktuell haben, sind politische und die müssen auch demokratische Parteien so beantworten können und die müssen politische Parteien, für die müssen sie sich auch entscheiden.
Wir wollen nochmal auf ein Phänomen schauen. Ein großes Thema ist da dieses Zusammenrücken Richtung Mitte. Warum geht es für die AfD? Ich glaube, jetzt zum 9. Mal in Folge abwärts. Sie hat den Wiedereinzug geschafft in den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Aber es sind deutlich verringerte Wahlergebnisse.
Ja, man muss bei der AfD doch einen großen Unterschied machen zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Also wir haben gesehen, in der alten Bundesrepublik sind die Zustimmungswerte um etwa ein Viertel zurückgegangen bei der Bundestagswahl. Im Osten ist die AfD nahezu konstant geblieben. Und insoweit sind wir auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit nicht wirklich ein Land, haben wir nicht wirklich eine politische Kultur. Es gibt diese großen Unterschiede. Wir hatten ja eben auch den Hörer aus Sachsen, der das bestätigt hat. Jetzt sagen manche, die AfD wird zu einer Regionalpartei des Ostens. Und da muss man vorsichtig sein, denn die AfD hat auch im Westen ein stabiles Wählerfundament. Und ich würde das beziffern in der Größenordnung von 5-7%. Das sind Stammwähler der AfD und das andere wären dann zusätzliche Protestwähler, die je nach Themenlage dann vielleicht auch für die AfD mobilisierbar wären. Und 5-7% bedeutet, es kann durchaus sein, dass sie dann in Westdeutschland auch mal an der 5%-Hürde scheitern. Das ist ja in Schleswig-Holstein so gewesen. In NRW war es ja mit 5,4% relativ knapp. Aber ich glaube, dass diese Größenordnung von 5-7%, die wird erhalten bleiben. Und die AfD hat sich ja im politischen System auch eingenistet. Sie hat sich festgesetzt. Sie nutzt auch die Chancen, zum Beispiel die Wähler über die sozialen Medien anzusprechen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben.
Ja, daran anschließend, ich würde das teilen und würde vielleicht auch sagen, über das große Thema, über das wir gerade die ganze Zeit sprechen, das Wachstum der Nichtwähler, die Sorgen, die Nöte, ein Hörer hat es ja auch gerade nochmal formuliert und die muss man natürlich immer ernst nehmen. Nur vielleicht erleben wir gerade die Zeit, nachdem die AfD als eine Art Protestvehikel genommen wurde, über jetzt ein paar Jahre bei einigen Wahlen und dann eben zu größeren Ergebnissen, eben über die von Professor Decker skizzierten 5-7% hinaus. Nur, dass diese Menschen jetzt gemerkt haben, dass die AfD in vielen, zum Beispiel westlichen Ländern, ja auch eher zerstritten ist, dass es eben nicht der Weg ist, dass sich darüber Dinge verbessern und dass man dann eben vielleicht für sich eher sagt, früher habe ich die AfD gewählt, um den sogenannten etablierten Parteien, so wie es die AfD immer nennt, sozusagen den klassischen Parteien, dass man denen eine Art Denkzettel, eine Art Quittung verpasst. Nur am Ende hat sich dadurch für sie nichts geändert und insofern sagt man sich dann jetzt vielleicht lieber, ich gehe nicht zur Wahl, anstatt wieder die AfD zu wählen.
Oder wählt andere Formen des Protests. 55.000 politisch motivierte Straftaten verzeichneten das Bundeskriminalamt und das Bundesinnenministerium für 2021, so viele wie nie zuvor. Der Rechtsextremismus bleibt brandgefährlich, aber vor allem haben sich die Proteste gegen die Corona-Politik zu einer Brutstätte von Straftaten entwickelt, politisch schwer zu verorten. Frau Brandmann, welche gesellschaftliche Entwicklung hat die Corona-Krise bloßgelegt?
Ja, ich glaube, dass wir ganz deutlich sehen, dass in der Corona-Pandemie auch nochmal Menschen für Rechtsextremismus, auch für Verschwörungstheorien erreicht wurden, die es zuvor nicht wurden. Auch gerade durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, durch Telegram-Channels zum Beispiel, die da wirklich Tausende von Menschen teilweise beherbergen, in denen Verschwörungstheorien ausgetauscht werden, in denen Anschläge auf Politiker herbeigeredet und herbeigesehnt werden. Also das ist wirklich absolut verabscheuenswürdig und da müssen wir unbedingt politische Lösungen finden, damit umzugehen. Jetzt gab es ja zum Beispiel ein Telegram-Verbot, das im Raum stand. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach tatsächlich härter dagegen vorgehen müssen, wenn ganz klar Straftaten passieren, auch im Netz. Denn das ist ja etwas auch, was gerade durch digitale Echokammern oft entsteht, in denen immer mehr Meinungen verstärkt werden, Ressentiments immer weiter verstärkt werden und es keinen Widerspruch gibt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Polizei zum Beispiel auch ausrüsten und befähigen, auch in digitalen Räumen viel stärker nach Straftaten zu schauen und eben diese auch entsprechend dann natürlich zu melden und dagegen vorzugehen. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Wir haben eine hoffnungslos überforderte, einfach personell überforderte Justiz zum Beispiel. Wir sind nicht ausgelegt auf die großen Anstürme von Rechtsextremismus und von Verschwörungstheoretikern, die wir aktuell sehen. Und das müssen wir auf jeden Fall verändern. Da müssen wir uns auf jeden Fall anpassen. Ich will noch einen Punkt sagen zur AfD. Ich glaube, dass man auch nicht vergessen darf, hat sich die AfD in den letzten Jahren sowieso sehr stark radikalisiert. Ich glaube, dass das gerade in westdeutschen Bundesländern nicht gut ankam in vielen Bundesländern. Ich glaube aber auch, und das finde ich ganz interessant, dass die Haltung der AfD in diesem Krieg, gerade in dem russischen Angriffskrieg, auch nochmal dazu beigetragen haben könnte, dass dieses Ergebnis jetzt zustande gekommen ist, dass die AfD fast den Einzug in den Landtag nicht erneut geschafft hätte. Ich habe vor kurzem noch gesehen, Alice Weidel hatte ganz kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs, also noch im Februar, davon gesprochen, dass der Krieg zwar zu verurteilen sei grundsätzlich, aber der Westen seiner Verantwortung nicht nachgekommen wäre, die Ukraine quasi neutral zu schalten vorher. Also da wurde die Schuld wirklich sehr ungleich verteilt. Das ist für mich unvorstellbar und ich glaube, das könnte tatsächlich auch noch mal einige Wähler abgeschreckt haben, denn wir sprechen über so viele Personen, die sich dem Rechtsextremismus zuwenden, die sich rechts zuwenden und so weiter und trotzdem erreicht die AfD nur knapp 5% in Nordrhein-Westfalen. Also ich glaube, das muss man auch noch mal bedenken, wenn man das Ergebnis der AfD interpretiert.
Mhm. Herr Decker, zum ersten Teil dessen, was auch Frau Brandmann gesagt hat, verlagert sich Opposition mehr und mehr auf die Straße und ins soziale Netzwerk?
Ja, wir haben ein grundsätzliches Problem jetzt im Parteiensystem, dass sich die Opposition an die Ränder verlagert. Das haben wir ja schon gesehen. Aber natürlich dieser Strukturwandel der Öffentlichkeit spielt da eine sehr große Rolle. Also man könnte den Erfolg des Rechtspopulismus, der ja kein deutsches Phänomen ist, sondern in Europa zum Teil noch ganz andere Größenordnungen erreicht, den kann man ohne die sozialen Medien überhaupt nicht verstehen.
Aus Bad Krozingen ruft uns Georg Heinz an. Guten Morgen, Heinz.
Guten Morgen.
Bitteschön.
Wahlergebnis der FDP ist mir völlig schleierhaft. Alle meine Gesprächspartner bestätigen, dass die Schulministerin Frau Gebauer eine ausgezeichnete Arbeit leistet.
Ja, da müssen wir bei Frau Brandmann nachfragen. Ist das so und können Sie das bestätigen aus Ihrer Erfahrung im Wahlkampf? Es gab ja durchaus sehr viel Kritik auch an der Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen.
Ja, genau. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, dass sich die Diskussion am Wahlkampfstand zur Schulpolitik fast ausschließlich auf Corona in der Schule bezogen hat. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir eigentlich auch viele andere Themen hier in der Bildungspolitik vor uns haben, zum Beispiel den Schulfrieden, der ausläuft in Nordrhein-Westfalen. Also da hätte es, glaube ich, ganz, ganz viele weitere Themen noch gegeben. Das fand ich schade. Ich habe jetzt bei der Auslese, bei den Zahlen, die inzwischen vorgegeben werden, bei der Interpretation gesehen, dass selbst unter den FDP-Wählern, die die FDP gewählt haben bei dieser Landtagswahl, 44% sagen, die FDP ist in der Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen gescheitert, hat versagt. Ich glaube, das müssen wir mitnehmen in unserer Aufarbeitung jetzt in den Gremien. Der Landesvorstand der FDP tagt zum Beispiel heute und damit müssen wir umgehen, da müssen wir interpretieren, was genau sagt uns das, was müssen wir vor allem anders machen in Zukunft, denn einer der Diskussionsteilnehmer hat in den letzten Minuten gesagt, scheinbar ist es so, oder Sie haben es selber gesagt, vielleicht Herr Heinemann, scheinbar ist es so, immer wenn man das Bildungsministerium übernimmt, dann scheitert man oder beziehungsweise dann verliert man an Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern. Ich finde das Bildungsministerium sowohl im Land als auch im Bund super wichtig, weil unsere Zukunft dort entschieden wird. Ich glaube, wenn man sich die Schul- und Bildungspolitik in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen anguckt, sind alle immer noch nicht zufrieden und da muss etwas getan werden. Und deshalb finde ich, ist das leider ein schlechtes Resümee, das wir ziehen müssen jetzt erstmal. Und müssen uns darauf konzentrieren, wie können wir in Zukunft wieder antreten, auch ganz konkret um Bildungspolitik und unser Angebot machen und das besser rüberbringen, auch bei den Wählerinnen und Wählern.
Herr Küpper dazu?
Ja, nur ergänzend. Also Yvonne Gebauer war sicherlich eine der Figuren, die sehr, sehr stark polarisiert hat und zwar negativ polarisiert und dann vielleicht auch mobilisiert hat. Sie hat zwar durchaus Verdienste, G8, G9, die Rückabwicklung, auch die bekannten im Wahlkampf auch zitierten Talentschulen kommen von der FDP, nichtsdestotrotz diese Corona-Politik, das Schulen auf, das Schulen zu, das Masken auf, das Masken runter, das hat in Nordrhein-Westfalen zumindest bei vielen Eltern und Kindern für Chaos gesorgt und das ist ja direkte Landespolitik. Insofern ist, glaube ich, die Analyse richtig, dass das Schulministerium eine unglaublich große Herausforderung ist und die Wahrscheinlichkeit, dass man dort ja eher scheitert, das hat auch die grüne Silvia Löhrmann, die Vorgängerin von Yvonne Gebauer, auch schon bewiesen.
Mit dem Blick zur Uhr ziehen wir einen Strich unter unsere Diskussion, Herr Decker, und stellen nochmal die Frage unseres Sendungstitels. Welche Folgen haben Krieg und Krise für die Politik und für unser Wahlverhalten?
Also wir sehen tatsächlich, dass die Krise eher dazu führt, dass die demokratischen Parteien Vertrauen zurückgewinnen. Das kann man aber auch nicht unbedingt für jede Phase generalisieren. Wir haben das auch bei Corona gesehen. Da hatten die Regierungsparteien, damals Große Koalition, am Anfang eine große Zustimmung. Das hat sich dann relativ schnell geändert. Allerdings fand die Abwanderung im demokratischen Zentrum statt. Also das würde ich als erstes festhalten. Und da ist es auch schon interessant zu sehen, dass wir uns in Deutschland, was die Stabilität angeht, des demokratischen Systems, durchaus auch vorteilhaft unterscheiden von Nachbarländern. Also wenn wir jetzt die Verhältnisse in Frankreich betrachten, wo die Rechtspopulisten, aber auch die Linkspopulisten so stark sind, also dagegen sind wir eigentlich ein Hort der Stabilität. Trotzdem gibt es eben auch Dinge, um die man sich sorgen muss. Also diese starke Radikalisierung an den Rändern bis hin zur Gewalttätigkeit. Also insoweit leben wir tatsächlich ohnehin in einer Zeitenwende, also die Ära der Stabilität und auch der Sicherheit, die ist vorbeigegangen und das zeigt sich jetzt eben auch in der Außenpolitik und dass das den Menschen große Sorgen macht, das ist einleuchtend, aber es führt in Deutschland eben nicht zu einer Radikalisierung Liberalisierung des Wahlverhaltens, da hatten wir in unserer deutschen Geschichte ja ganz andere Zeiten. Und das finde ich eigentlich unter dem Strich auch eher eine positive, beruhigende Botschaft.
Moritz Köpper, einverstanden?
Ja, das würde ich teilen. Ich würde noch ergänzen, dass wir auch natürlich beobachten, dass, glaube ich, Wahlen immer mehr zur Momentaufnahme werden. Wir haben erlebt bei der Bundestagswahl auf einmal einen großen Hype um die SPD. Nun erleben wir sozusagen das Comeback der CDU und die Zeitspannen dazwischen, die werden immer kürzer. Und vielleicht noch eine weitere Facette, über die natürlich auch immer schon viel gesprochen wurde. Aber dass es natürlich auch um die zentralen Personen, auf die zentralen Personen ankommt, ob man sich vorstellen kann, ob man dieses Amt zutraut. Das war bei Scholz so und das ist sicherlich auch bei dem sehr kurzen, aber fehlerfreien Auftritt von Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen gewesen.
Dank für die Diskussion unseren Hörerinnen und Hörern und unseren Gästen. Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, dem Politikwissenschaftler Professor Frank Decker und meinem Kollegen Moritz Küpper.